Radio Oldtimer Specials.
Wolfgang Schreier für Radio Oldtimer. Liebe Hörer, in unserer Serie Formel 1 History, 70 Jahre Formel 1, spricht der Motorsportjournalist und Formel 1 Experte Jochen von Osterroth im zweiten Teil unserer Serie über die Formel 1 Geschichte über die Ära Jim Clark.
Guten Tag, liebe Zuhörer von Maratio Oldtimer. Nun, 70 Jahre Formel 1. Ich berichte Ihnen jetzt über die zweite Ära, nämlich über die Ära Clark. Auch nach dem Rückzug aus dem Renngeschehen, immerhin im zarten Alter von 46 Jahren, überließ der fünffache Weltmeister Juan Manuel Fangio das Feld ungewollt den Briten. Aber nicht Stirling Moss, sein dreimaliger Vize, konnte jetzt den WM-Thron 1958 besteigen. Nein, sondern dieses Mal musste sich seinem Landsmann Mike Hawthorn beugen. Während dieser Moss glücklos mit mehreren rennbaren Untersätzen operierte, tauchten plötzlich zwei Herren vom fünften Kontinent auf und mischten kräftig mit. Jack Brabham mit seinem wendigen Cooper Climax holte gleich zweimal hintereinander den Titel und der Kiwi Bruce McLaren, also ein Neuseeländer, ebenfalls auf einem Cooper Climax, belegte 1960 den zweiten Platz. Doch nun setzt im Lager der Briten die Furcht vor einer neuen Formel, nämlich ab 1961 mit 1,5 Liter Motoren ein. Dass sich Cooper und Lotus ganz auf die bisherige 2,5 Liter versteift und deswegen keine Weiterentwicklung betrieben haben, rieb man sich in Maranello die Hände. Denn der bereits in der Formel 1 äußerst erfolgreiche V6-Motor, Typ Dino 156, hatte eine kleine PS-Spritze bekommen und leistete immerhin 190 PS bei 9600 Touren. Das war damals schon ganz schön viel. Heulen und Zähneklappern, um es mal ganz drastisch auszudrücken, auf der Insel. Dem Coventry Climax Vierzylinder fehlten nämlich fast 30 PS. Besser stand da bei uns Porsche da. Der luftgekühlte Vierzylinder-Boxer der Stuttgarter spuckte 185 PS aus. Das Mindestgewicht war auf 450 Kilo, wohlgemerkt ohne Treibstoff, festgelegt worden. Auch wenn Ferraris Typ 156, das ist der mit der Haifischschnauze und mit Mittelmotor, übrigens ein Novum bei Ferrari, etwas mehr auf die Waage brachte als ein Lotus, so konnte dieses Manko doch locker ausgeglichen werden. Ausnahmen der Stadtkurs von Monaco oder die Nordschleife des Nürburgrings. Hier war 1961 gegen den blauen Walker Lotus Typ 18 von diesem Stirling Moss einfach kein Kraut gewachsen. Tja, im Training zum GP von Italien in Monza setzte Ferrari gleich eine Armada von 5 Wagen ein. Fahrer, einmal der in der WM führende Wolfgang Kraftberger von Trips auf Pole Position, sein in der Meisterschaft hinter ihm rangierender Freund Phil Hill, der Mexikaner Ricardo Rodriguez, das amerikanische Sommersprossengesicht Richie Ginter und der Überraschungssieger des GP von Frankreich Giancarlo Baghetti. Nur Graham Hill im BRM hatte einigermaßen mithalten können. Ziemlich chancenlos dagegen, 7 Lotus mit Jim Clark als schnellsten, dann die Werks-Porsche von Joachim Bonnier und Dan Gurney und die Cooper von Weltmeister Jack Brabham und Bruce McLaren. Halte dich zurück und lasse dich nicht in Positionskämpfe in der ersten Runde ein. So der Rat des damaligen AVD-Sportsekretärs Herbert Wilhelm Schmitz an seinen Freund, den Grafen Trips. Dem Trio Hill, Ginter und von Trips folgten nach der ersten Runde Moss, Rodriguez und Jim Clark. In der zweiten Runde hatte sie Jim Clark in der Anbremszone der Parabolica in dem Windschatten des Ferrari des Grafen angesaugt. Trips, der den schweren Ferrari aber eher abbremsen musste und deswegen nach links zog, um diese enge auf die Zielgerade führende Kurve besser anpeilen zu können, ließ eine kleine Lücke. Jim Clark wollte einfach noch hindurchschlüpfen, doch dabei berührte sein rechtes Vorderrad das linke Hinterrad des Ferrari, der sich querstellte, überschlug, gegen den Zuschauerzaun prallte und dann auf die Strecke zurückflog. Der rausgeschleuderte Trips hatte sich offenbar das Genick gebrochen und lag am Streckenrand. Während das Rennen dann einfach weiterging, schlimmer noch, die 11 beim Aufprall des Ferrari am Zuschauerzaun getöteten Menschen wurden einfach nur mit Tüchern abgedeckt und lediglich die Schwerverletzten, von denen 3 im Krankenhaus starben, notdürftig versorgt. Um eine Massenpanik zu verhindern, ließ die Rennleitung alles einfach so weiterlaufen. Auch Jim Clarks Lotus hatte sie überschlagen, doch dem Schotten passierte nichts. Jim später: Ich hatte geglaubt, hier Taffy ausbremsen zu können, was der wohl nicht einfach kalkuliert hatte. Dazu Hermann Haster, Zeitzeuge und betriebsbefreundet. Die beiden wollten nämlich tags darauf den neuen VW 1500 testen. Auch wenn dem Fahrer, der mit den Vorderrädern als erstes in der Kurve ist, diese ihm gehört, war dieser Fall einfach zu kompliziert und äußerst unglücklich. Trips hatte zwar die Nase vorn, aber war noch nicht in der Kurve drin. In seinen Memoiren beschrieb später Enzo Ferrari Trips als einen Fahrer, wie im täglichen Umgang einfach als vollendeten Herrn ein schneidiger, schneller Pilot, der kühn alle Wagnisse nahm, ohne das leicht melancholische Lächeln in seinen edlen Gesichtszügen zu verlieren. Tja, selbst nicht nach seinem Tod. Paul Alfons Fürst Metternich Windeburg erzählte mir später, als ich 1980 auf seinem Schloss Johannisberg wegen einer Story im Programmheft des Großen Preises Deutschland besuchte, dass er den toten Trips noch gesehen habe mit einem ganz friedlichen, melancholischen Gesichtsausdruck, als sei er einfach nur eingeschlafen. Ja, natürlich hatte diese Monstertragödie den Blätterwald ziemlich aufgewirbelt. So tauchte der Name des schottischen Farmersohns, der als Jugendlicher noch die Schafherde seines Vaters hüten musste, erstmals in den Medien auf, die spezifisch mit Motorsport eigentlich nichts zu tun hatten. Bei den Insider war Clark freilich schon eine Hausnummer. Denn schließlich hat er beim GP von Monaco 1961 auf der Pole Position und als Dritter in Holland und in Frankreich auf dem Podest gestanden. Der achte der WM 1960 und siebte 1961 war also zu höheren Weihen bestimmt. Colin Chapman hatte neben Jim Clark und Peter Rundle auch noch Trevor Taylor auf dem Lotus Climax eingesetzt. Wieder Pole Position im Fürstentum, übrigens 1963, 64 und 66 sogar erneut, musste er bis zum GP von Belgien auf seinen ersten Sieg in jenem Jahr warten. In 9 Rennen 6-mal auf Pole und nur jeweils eine für John Surtees, Graeme Hill und Dan Gurney mit einem Porsche auf dem Nürburgring. Clark war das Maß der Dinge, auch wenn er den WM-Titel noch dem WM-Piloten Graeme Hill überlassen musste. Die Briten waren plötzlich wieder auf der Erfolgsspur, während sich Ferrari und Porsche den 5. Platz in der Konstrukteurswertung teilen mussten. Die 8-Zylinder von Coventry Climax BRM und auch von Porsche hatten das Reifestadium erreicht. Bei Ferrari setzte man noch auf den 6-Zylinder und musste sich außerdem nach dem Weggang von Carlo Chitti, nämlich ihren Chefkonstrukteur, personell völlig umstrukturieren. Enzo hatte den jungen Ingenieur Mauro Forgieri mit der Technik betraut, während der in der Nagellackindustrie, man muss sich vorstellen, tätig Eugenio Dragoni das Management der Scuderia übernahm. Auch wenn Dragonis Visitenkarte seit dem GP von Belgien 1964 in einem meiner unzähligen Rennalben klebt, gemocht habe ich diesen Lackaffen, um es mal so zu nennen, nicht. Der mit den Nicht-Italienern im Team ständig ein gespaltenes Verhältnis hatte. John Surtees konnte selbst nach seinem WM-Titel 1964 davon ein Lied singen. 1963 übrigens dominierte Jim Clark die Weltmeisterschaft nach Belieben. 7 Pole Position und ebenso viele Siege. 8-mal erste Startreihe und 6 schnellste Rennrunden in den 10 Grand Prix. Abgeschlagen auf den Plätzen das BRM-Duo Graeme Hill und Richie Ginter, Ferrari-Mann John Surtees und Brabham-Pilot Dan Gurney. Erste Früchte für Forgieris Arbeit, die in diesem Ferrari V8 gipfelte, folgte. Ja, jetzt sind wir 1964. Ein Dreikampf zwischen Graeme Hill, WMM, Auftaktsieger in Monaco übrigens, Jim Clark, der die anschließende GP von Holland und Belgien gewann und bis dato noch nicht ganz vorn, John Surtees. Den GP von Frankreich in Rouen hatte übrigens Dan Gurney auf Brabham Climax gewonnen. Ein Sieg, der in Mexiko sich nochmal wiederholte. Und Clark lag auch im Brands Hatch vorn. Mit Siegen auf dem Nürburgring und Monza und einigen guten Platzierungen lag aber auch John Surtees auf Titelkurs. Hill, der nach seinem Sieg im Watkins Glen als WM-Führender in das Finale in Mexico City angetreten war, schwärmt immer noch von der Siegerehrung beim US-GP. Ach, da bekommt man immer von hübschen Mädchen einen dicken Kuss, so richtig herrlich entspannt nach 2 Stunden voller Konzentration. Toll! In Abwesenheit von Prinz Philip, der Herzog von Edinburgh, wollte gerade, nämlich als Gast des mexikanischen Präsidenten und hatte eigentlich sein Besuchsprogramm auf einer Farm zugunsten des Rennens geändert. Ja, nur, das war dem Prinz Philip gar nicht recht. Er änderte sein Programm und wollte als Ehrenpräsident des British Racing Club, musste er als Gatte der Queen doch eigentlich beim Rennen und nicht irgendwo auf einer Farm sein. Und zumal, wenn einer von drei Briten noch Weltmeister werden konnte. Just dieses Finale verlief ungemein spannend. Graham Hill hätte ein dritter Platz zum Sieg genügt, da er seinen fünften in Belgien nämlich als Streichresultat abhaken musste. Doch just vor dem Start rutschte ihm die Fahrerbrille über den Helm und landete auf seinem Schoß. Puh. Während er noch versuchte, sie aufzusetzen, kam plötzlich die Startflagge. So kam Hill nur als Zehnter aus der ersten Runde. Bei Halbzeit schien die Würfel gefallen zu sein. Hill auf dem dritten Platz hinter Jim Clark und den Gurney, gefolgt von dem Ferrari-Duo Bandini-Surtees. Dann drückte ihm Bandinis Ferrari plötzlich gegen die Leitplanken, wobei sich ein Auspuffrohr des BRM verklemmte. Dieses musste mühselig an den Boxen abgesägt werden und damit war Hills Weltmeistertraum erst einmal ausgeträumt. Nun führte Jim Clark. Doch zwei Runden vor Schluss hatte der Motor sein ganzes Öl verschleudert. Damit war der Schotte plötzlich nicht mehr im Titelkampf. Hill konnte wieder hoffen, denn nun musste Surtees unbedingt Zweiter werden, um Hill um einen Punkt in der Weltmeisterschaft zu schlagen. Hektik an der Ferrari-Box, wo man wild gestikulierend, teilweise mitten auf der Strecke stehend, dem hinter Gurney fahrenden Bandini signalisiert, Mensch, Lorenzo, geh vom Gas, lass den Surtees vorbei. Und Lorenzo hatte verstanden. Und damit war ein Champion auf zwei Rädern auch einer auf deren vier, nämlich Joan Surtees. Kommen wir zum Jahr 1965, übrigens das letzte Jahr in der 1,5-Liter-Formel. Dieses Jahr erinnert mit der Clark-Dominanz einmal 6 Pole-Position und ebenso viel Siege an 1963. Tja, Jimmy konnte sich sogar leisten, Monaco einfach auszulassen, um, wie übrigens schon 1963, beim 500-Meilen-Rennen von Indianapolis anzutreten und sorgte dort mit dem Lotus Typ 38 bei den Amis einfach für Furore. Als erster Europäer seit fast einem halben Jahrhundert feierte er diesen Indy-Triumph vor den US-Stars Pony Jones und Mario Andretti. Im Grand Prix-Sport musste sich Graham Hill, wie in den zwei Jahren zuvor, mit dem zweiten Platz in der Meisterschaft begnügen. Dritter, noch vor Dan Gurney und John Surtees, wurde der junge Schotte Jackie Stewart. Stewart, wie Hill auf BRM, hatte als Europameister und Weltrekordhalter 1963 nicht im Motorsport, nein, im Tontaubenschießen. Und zwar mit 498 von 500 Treffern erste Schlagzeilen in britischen Tageszeitungen gemacht. Als Rennfahrer, Star der heimischen Écurie Ecos, hat ihm sein Landsmann Jim Clark den Tipp gegeben, wenn du nach oben bist, schließ doch einfach einen Vertrag mit diesem Ken Tyrrell. Und das, nachdem Stewart 1964 gerade 12 von 14 Formel 3 Rennen, freilich auf einen Cooper, gewonnen hatte. Als Sieger der nicht zur WM zählenden Daily Express Trophy in Silverstone und Gewinner des GP von Italien Monza, übrigens vor seinem gestandenen Teamleader Graham Hill, war den Fachleuten klar, wir haben einen kommenden Weltmeister gesehen. Mit der Einführung der 3-Liter-Formel 1966, Ende 1963 von der Internationalen Sportkommission, CSI genannt, festgelegt, gab es erneut Hektik im Lager der Briten. Denn außer Ferrari mit den 3-Liter V8 war nur Cooper mit Maserati als Motorenlieferant und Brabham Repco motorisch gerüstet. Dieser Vorteil spiegelt sich eigentlich im WM-Stand wider. Weltmeister Jack Brabham auf Brabham Repco vor John Surtees Ferrari und Jochen Rindt Cooper Maserati und dann noch Danny Holm ebenfalls auf Brabham Repco. Abgeschlagen landeten die 2-Liter-Kandidaten Graham Hill, Jim Clark und Jackie Stewart auf den Plätzen 5 bis 7. Die Top 10 komplizierte das Ferrari-Trio Lorenzo Bandini, Mike Parks und Lodovico Scarafiotti. Hielten sich die Brabham Repco BT19 von Danny Holm und Teamchef Jack Brabham in der WM 1967 schadlos, rückte Jim Clark wieder in den Fokus. Zunächst musste Clark und sein neuer Teamgefährte Graham Hill noch mit dem alten Lotus 43 mit einem BRM H16 Triebwerk auskommen. Doch nun befand sich der bereits schon in der Entwicklung weit fortgeschrittene Typ 49, ausgerüstet mit einem Ford DV V8 in Vorbereitung. So robbte sich Clark nach seinem Sieg im Lotus 49 in Sanford wieder an die überlegenen Brabham heran. Und es gab weitere Überraschungserfolge mit Pedro Rodriguez im Cooper Maserati in Südafrika, Dan Gurney aus seinem Eigenbau, einem Eagle Westlake, eine Konstruktion von ihm selbst entwickelt beim GP von Belgien Und John Surtees, man höre staune auf einem Japaner, nämlich einem Honda beim GP von Italien. Der Brabham, der übrigens einen Fahrfehler in der Corvetta vor dem Ziel um lächerliche 0,2 Sekunden distanzieren konnte. Surtees war überglücklich und gönnte sich fern von dem großen Trubel ein 5 O'Clock Tea, nicht irgendwo wie heute in einem Motorhome, nee, in einem ganz kleinen Fiat 600. War der Stern eines Jim Clark beim Formel-2-Rennen 1960 auf der Solitude beim großen Preis von Stuttgart aufgegangen, so endete die Ära des Schotten am 7. April 1968 bei der internationalen Deutschland-Trophy auf dem ganz verregneten Hockenheimring. Am Tage vor diesem tragischen Unfall hatte ich mich noch lange mit ihm und Graham Hill unterhalten und Clark porträtiert, ganz einfach, weil mein Fotoapparat der Filmtransporter klemmte. Nachdem sich Jim und Graham traditionell in eines meiner Rennalben kurz vorm Start eingetragen hat, das war damals so üblich, daneben signierte übrigens ein Max Mosley, nahm die Katastrophe ihren Lauf. Clark for Hill, Sieger des Auftrags-GP in Südafrika, war neben Chris Amons Ferrari in einem nagelneuen Gold Leaf Lotus aus der dritten Startreihe ins Rennen gegangen, verließ das Motodrom der fünften Runde auf dem siebten Platz und sollte plötzlich nicht mehr zurückkommen. Graham Hill mit steinerner Miene. Auf dieser langen, etwas nach rechts führenden Geraden kann man keinen Fahrfehler machen. Schon gar nicht Jimmy. Ich verstehe es einfach nicht, wie er da in den Wald knallen konnte. An einer Materialermüdung, ich hatte damals das Bremsen im Auto noch getestet, kann es eigentlich nicht gelegen haben. Tja, der gute Jimmy Clark, er war eigentlich der Größte seiner Zeit. Er lebt in unseren Herzen weiter. Nun, ohne Clark gewann Graham Hill in dem neuen Lotus 49 die Weltmeisterschaft 1968 vor Jackie Stewart in einem Matra MS-80, nämlich des Tyrrell-Teams. Schon damals betonte Jackie, dass in der Formel 1 für mehr Sicherheit gesorgt werden müsse, wie ich ausführlichen Gesprächen mit ihm in Reims und Brands Hatch entnehmen konnte. Graham Hill hatte einen Schutzengel auf dem Nürburgring. Stewart war vom Start weg bei strömendem Regen enteilt. Nach einer kleinen Pause öffnet sich in der 12. Runde wieder die Himmelsschleusen. Der an zweiter Stelle liegende Hill drehte sich auf einem quer über die Strecke fließenden Bächleins und der Motor im Lotus 49 starb ab. Hill sprang aus dem Mitte auf der Piste stehenden Lotus voller Panik, dass der ihm folgende Chris Amon in die Karre fahren könnte. Doch auch Amon fehlte plötzlich, da der in der Nordkehre rausgeflogen war. Noch ehe Jochen Rindt in einem Brabham Repco nahte, hatte Hill seinen Wagen, stellen wir sich vor, mitten im Rennen wieder angeschoben, sich ins Cockpit geschwungen und den Anlasser betätigt. Mit einem derartigen Streckenstopp noch Zweiter zu werden, ist einmalig. In Monza verlor übrigens Hill ein Hinterrad, ein Malheur, das ihm nicht das erste Mal passierte. Merke, wenn dich ein eigenes Rad überholt, sitzt du in einem Lotus. Während damals Danny Halm in einem McLaren Ford gewann, wurde Ferrari-Fahrer und Liebling der 90.000 Tifosi rund um die Strecke, nämlich Jackie X, von dem Franzosen Johnny Servo-Gavin um eine Haaresbreite niedergerunden. 14 Ausfälle, darunter Jackie Stewart mit gebrochener Ventilsteuerung. Also bei jedem Grand Prix erhielt eigentlich jeder, der ins Ziel kam, WM-Zähler. Es waren nämlich nur 6, die ankamen. Ganz einfach. Diese 6, das war einmal ein McLaren-Doppelsieg von BRM, von Pedro Rodriguez und Graham Hill in Kanada. Hill war Zweiter in den USA hinter Stewart und Sieger in Mexiko, wo Joe Siffert im Walker Lotus mit der schnellsten Rennrunde überraschte. Und der Endabrechnung belebte dieser Schweizer sogar mit John Surtees zusammen den 7. Platz in der Weltmeisterschaft 1968. Nun, 1969 debütierte Jackie Stewart mit dem von Carroll Tyrrell eingesetzten Matra Ford MS-80 die Konkurrenz. Eigentlich nur Jackie X in einem Brabham Ford BT26 vermochte es gelegentlich, dem Schotten Paroli zu bieten. 6 Stewart-Siege, davon alle in Rennen vor dem großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring. Die Ära Stewart, eine neue Ära, nahm ihren Lauf. Jackie X, Zweiter in jener BM, konnte eigentlich nur auf dem Ring und in Kanada dagegen halten. Und die restlichen Nicht-Stewart-Siege teilten sich Jochen Rindt, Watkins Glen und Danny Halm in Mexiko. Nun, liebe Radio-Oldtimer-Hörer, lassen Sie mich, wo wir gerade in der Blütezeit von Jackie Stewart angekommen sind, ein paar Worte zum Thema Sicherheit anfügen. Schließlich war Gerhard Mitter beim Training vom GP von Deutschland ins Leben gekommen. Der 18. Formel-1-Fahrer seit 1953 in einem Wettbewerb auf einer Rennstrecke und der 5. in der grünen Hölle der Eifel. Bei Testfahrten hat weitere 5 Fahrer ihr Leben gelassen. Erst mit Jackie Stewart begann das Thema Sicherheit wie Geltung. Unter seiner Führung engagierten sich nämlich die Piloten für sichere Strecken und stabilere Monoposti. Dass mit der Formel 1 immer noch ein unkalkuliertes Risiko verbunden war, bewies spätestens der traurige GP von San Marino 1994 mit dem Tod von Ayrton Senna und Roland Ratzenberger. Seitdem, toi toi toi, ist es nur noch einmal, nämlich Jules Bianchi, der am 17. Juli 2015 mit seinem Marussia Ford in einen Abschleppkran in Japan krachte, ist so ein Leid zu beklagen. Tja, liebe Hörer von Radio Oldtimer, jetzt ein Schmankerl aus Indianapolis. Ich habe es überschrieben, im Suff zum Supersieg. Zur Clark Ära und seinem Indianapolis-Sieg, das war übrigens der erste eines Europäers seit 1916, und zwar damals von dem 1884 in Italien geborenen Briten Dario, genannt Dolly Resta auf Peugeot, fallen mir ein paar Schmankerl dazu ein. Im Jahr zuvor hatte bekanntlich Ralf de Palma, ebenfalls ein gebürtiger Italiener, auf einem Mercedes gesiegt. Ein irrer Kerl, dieser Palma. Der fuhr Rennen am Fließband. Insgesamt 2889, von denen er 2557 gewann. Beim 24-Stunden-Rennen 1974 übrigens weihte René Thomas, Indianapolis-Sieger 1914, als Ehrengast. Im Gespräch mit dem damals 88-Jährigen erfuhr ich, wie man im Suff einen Supersieg in Indianapolis landen konnte. Angesichts heutiger Siegerehrung, bei denen Champagner oder edler Sekt schnöde verspritzt würde, würde der Franzose Jules Gou bitterlich weinen. Für ihn war das köstliche Nass eine unverzichtbare Stimulanz, schon während eines Rennens. Nachdem er seine Schmankerl auf der Indy-Historie erzählt hatte, meinte Thomas später: Junger Mann, merken Sie sich, Champagner ist nicht nur Medizin des Alters, sprach's und genehmigte sich einen guten Schluck. Dass auch ein paar Europäer um die stattliche Siegerprämie damals von $20.000 bei der 3. Auflage des 500-Meilen-Rennens von Indy, nämlich 1913, balgen wollten, fand Indy-Pacemaker Carl G. Fisher durchaus in Ordnung. Da waren 27 hungrige, relativ junge Fahrer mit ihrem Bordmechaniker am Start. So, eine, kann man sagen, interkontinentale Show war vorprogrammiert. Bereits in der 2. der 4er Startreihen lauerte der blaue Peugeot von Jules Gou und der Bordschrauber Émile Béguin. Dieser Werkswagen, mit dem für damalige Zeiten einem 16-Ventiler, das war ganz schön modern, mit 2 obenliegenden Nockenwellen seine Arbeit verrichtet, hatte er bereits in Brooklyn in England einen neuen Rekord aufgestellt. 100 Meilen in weniger als einer Stunde. Als die beiden Franzosen der 15. Runde die Hinterreifen wechseln mussten, erging eine ungewöhnliche Order an die Boxencrew in einem nicht überdachten Holzverschlag. Man stelle uns schnellstmöglich Champagner kalt, bis zum nächsten Stopp. Bla bla bla, da wollen wir dehydrieren. Kein großes Problem für die Porsche Bleu, deren Anhang sofort ausschwärmt und während sich Gou ganz darauf konzentrierte, den Mercedes von Ralph Mulford zu überholen, um näher an den führenden Keaton von Bob Berman zu kommen. So, und als diese amerikanische Kombination viel Zeit bei einem Vergaserwechsel verloren hatte, ließ es Gou gemütlicher angehen. Mit viel Champagner begossen Jules und Emil ihre nächsten Stopps, ohne die Führung zu verlieren. Als dann auch noch ihr ärgster Verfolger, der Stutz von Jill Anderson, nach 187 Runden die Segel strich, sah sich das Duo im Peugeot allein auf weiter Flur und siegte mit unglaublichen 13 Minuten 8,4 Sekunden Vorsprung. Ein Brickyard-Rekord für die Ewigkeit. Ebenfalls einmalig, den Champagner-Durst dieser Equipe im Rennen bezifferte ein Augenzeug auf 4,5 Flaschen. Stellt man sich vor, in einem Rennen 4,5 Flaschen Champagner gesoffen. Dazu gesellte sich natürlich dann noch ein kräftiger Schluck noch vor der Siegerehrung. Ja, zurück diesen Sieger, den ich in Le Mans getroffen habe. Schade, als ich im Jahr darauf ziemlich komfortabel in meinem Delage führte, hätte ich beim letzten Boxenhalt auch gern einen kräftigen Champagner-Schluck genommen. Doch ab 1914 war jeglicher Alkoholgenuss während des Indy-Rennens untersagt. So bedauerte René Thomas das jetzt noch 60 Jahre später, als ich ihn 1974 in Le Mans traf.
Danke, lieber Jochen, für den Beitrag der Ära Jim Clark, dem zweiten Teil unserer Formel-1-Serie. Auch die unterhaltsame Indianapolis-Story, die ist sehr gut. Vielleicht ist das ja auch der Grund, dass seit 1936 es in Indianapolis üblich ist, dass der Sieger zunächst ein Glas Milch serviert bekommt und mit Milch anstatt mit Champagner gefeiert wird. Sie, liebe Hörer, dürfen gespannt sein auf den dritten Teil der Ära Jackie Stewart. Freuen Sie sich darauf.
Die komplette Sendung kann man natürlich auch downloaden und nachhören unter radio-oldtimer.com unter verpasste Sendung und Formel 1 History.
Radio Oldtimer.